Früherkennung, also Prävention ist das große Thema, ja, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes, dann gibt es diese Kurzintervention bei tabakassoziierten Erkrankungen. Es gibt Medikationsmanagement bei komplexer Dauermedikation, das ist sicherlich spannend für die Apotheken und auch bei neu verordneter Dauermedikation. Und dann gibt es noch die Injektionstechnik, also Einweisungen für die korrekte Anwendung.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt. Mein Name ist Lukas Brockfeld und ich bin Redakteur für Politik und Wirtschaft bei der PZ. Seit dem 2. Juli ist das Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft. Ein umfangreiches Gesetzespaket, das viele Veränderungen für die Apotheken mit sich bringen wird. Und darüber spreche ich heute mit PZ-Chefredakteur Alexander Müller. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hi Lukas, freut mich auch. Ja, wir sprechen ja über das Gesamtpaket quasi, nicht nur über das APO-VWG, sondern auch über diese Mantelverordnung, wollen wir sie mal nennen, also diese Anpassung Arzneimittelpreisverordnung und Apothekenbetriebsordnung. Dann gibt es ja noch die Extraverordnung fürs Honorar und dann ist jetzt gerade noch in der Mache das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Huh, die große Sparreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, wo die Apotheken ja durch den höheren Kassenabschlag auch betroffen sind. Also ein riesen Paket. Zustimmungspflichtig im Bundesrat ist nur diese sogenannte Mantelverordnung. Die ganze Übersicht hat Ralf Dender einmal wunderbar zusammengestellt. Das ist der Bereichsleiter politische Strategie und Politikkontakte bei der ABDA. Der hat das in der ABDA-Mitgliederversammlung wohl mal gezeigt alles. Und an den Ausführungen werde ich mich auch so ein bisschen orientieren, weil er das wirklich sehr übersichtlich dargestellt hat.
Du hast das Honorar ja schon erwähnt. Was gilt jetzt mit dem Fixum?
Ja, Fixum erste Stufe ist gezündet zum 1.7. 9 Euro und zum Jahreswechsel steigt es dann auf 59, also auf die Höhe, die im Koalitionsvertrag schon versprochen war. Natürlich mit dem Wermutstropfen neben der zeitlichen Staffelung, dass zum 1.1. Auch der Kassenabschlag erhöht werden soll von derzeit 1,77 auf dann 2,07 Euro, sodass den Apotheken da wieder ein bisschen was weggenommen wird. Herr Dender hatte da mal ausgerechnet, was es den Apotheken bringt und hat aber gleichzeitig auch auf sonstige Kostenbelastungen hingewiesen, die auf die Apotheken zukommen, unter anderem mit dem steigenden Mindestlohn zum Jahreswechsel, der dann wiederum Auswirkungen auf die Tarifverhandlung auch haben wird. Herr Dender hat mal 670 Millionen Euro Mehrbelastung in den Raum geschmissen. Das erscheint mir etwas hochgegriffen mit Blick auf die Tarifverhandlung. Vielleicht so mit Blick auf Gesamtkostenentwicklung im kommenden Jahr könnte das eine realistische Zahl sein. Und dann wäre tatsächlich viel schon wieder aufgefressen von der Honorarerhöhung.
Bei der Honorarerhöhung soll es ja auch langfristig nicht bleiben. Das Gesetz sieht ja auch eine Verhandlungslösung vor. Was ist da geplant?
Genau, der GKV-Spitzenverband und der Deutsche Apothekerverband sollen künftig über die Anpassung des Honorars verhandeln. Und zwar, das ist wichtig, nicht nur über das Fixum, sondern auch über den variablen Teil des Honorars, also die derzeit 3%. Das soll dann erstmals zum 1. Januar 2028 greifen und dann jährlich verhandelt werden. Die beiden machen einen Vorschlag, dem BMG, und das wird dann hoffentlich auch so umgesetzt. Dabei sollen verschiedene Sachen berücksichtigt werden. Verbraucherpreisindex, Kostenentwicklung der Apotheken bei wirtschaftlicher Betriebsführung, das sind also diese statistischen Bundesamtszahlen, aber eben auch der Grundsatz der Beitragsstabilität, da werden die Kassen natürlich immer ein Auge drauf haben. Wenn sie sich nicht einigen, geht es ins Schiedsverfahren und dann aber hoffentlich auch schnell, weil innerhalb von 8 Wochen muss dann ein Ergebnis vorliegen, sodass wir zumindest diese regelmäßige Anpassung und diese Dynamisierung dann sehen werden, in welche Richtung auch immer.
Wirtschaftlich relevant dürfte ja auch werden, dass handelsübliche Skonti bald wieder erlaubt sein sollen. Ab wann gilt das?
Das gilt einen Tag nach Verkündung der Mantelverordnung.
Was hat es damit auf sich?
Das ist dieses Paket, was neben dem APO-VWG sozusagen die Ministerin gemacht hat, was dann nur durch den Bundesrat quasi muss. Und das ist jetzt an dem 10. Juli, also bei Erscheinen unseres Podcasts ist es drin. Da sind verschiedene andere Regelungen drin. In dieser Mantelverordnung unter anderem die Skonto-Geschichte und einen Tag nach Inkrafttreten, also sollte dann jetzt zeitnah kommen. Ich denke, die Apotheken können sich dann schon mal auf die Verhandlungen mit dem Großhandel einstellen. Die Großhändler haben sich schon vorbereitet.
Auch an der Bezuschussung der Notdienste soll sich etwas ändern. Gibt es da gute Nachrichten?
Ja und nein. Also der Notdienstzuschlag, der steigt ab 2027 auf 41 Cent. Wird aber erstmal nicht erhoben sozusagen, sondern wird aus den Mitteln, ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, also wird aus dem Topf für die pharmazeutischen Dienstleistungen erstmal bezahlt, der ja einigermaßen vollgelaufen ist, bis der leer ist und dann wird er wieder normal erhoben und die pharmazeutischen Dienstleistungen sollen ja künftig direkt abgerechnet werden. Was neu auch kommt mit der Reform ist, dass Teilnotdienste auch ja, bezahlt werden können oder vergütet werden können. Mindestens von 20 bis 22 Uhr muss dann der Notdienst geleistet werden und dann bekommt man, ich glaube, ein Fünftel des Betrags für den Vollnotdienst. Das gilt aber wiederum erst ab Oktober, weil das so eine Quartalsregelung mit dem Inkrafttreten war und da das APOVWG, wie du ja gerade gesagt hast, am 2. Juli in Kraft getreten ist, ist jetzt eben der 1. Oktober.
Im Vorfeld wurde ja auch viel über die PTA-Vertretung gestritten. Das ist eigentlich eine Idee aus der Ära Lauterbach, die es jetzt aber auch unter Wagen ins Gesetz geschafft hat. Was ist da vorgesehen?
Ja, man muss da, glaube ich, schon unterscheiden zwischen dem, was Lauterbach vorhatte und was jetzt Ministerin Wagen tatsächlich durchgesetzt hat. Man spricht jetzt im Gesetz noch von einer vorübergehenden Aufrechterhaltung des Betriebs durch PTA. Das ist schon ziemlich eingedampft, das Ganze. Ist bis zu 20 Tage im Jahr, längstens 10 Tage am Stück. Die Behörde kann das im Einzelfall genehmigen, muss es aber auch natürlich nicht tun. Du musst Abstand haben, mindestens 6 Kilometer von einer anderen Apotheke. Es darf keine Hauptapotheke sein, es darf keine krankenhausversorgende Apotheke sein. Die Apotheke darf nicht verblistern und keine Paraterie herstellen. Also auf so wahnsinnig viele wird das nicht zutreffen. Es gibt auch eine Erprobungsphase von 5 Jahren, da will man sich das Ganze nochmal angucken. Natürlich warnen die Juristen davor, dass trotzdem irgendwie diese PTA-Vertretung jetzt im Gesetz steht und dass das systemisch sozusagen Schaden anrichten kann. Ob es in der Praxis eine Rolle spielt, da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch.
Auch umstritten waren die erleichterten Bedingungen für Zweigapotheken. Was ist da vorgesehen und wie kann ich mir so eine Zweigapotheke überhaupt vorstellen?
Ja, beides die großen umstrittenen Themen, muss ich übrigens zur PTA-Vertretung noch nachschieben, gilt auch ab sofort, genau wie die Zweigapotheken. Ja, das ist beides mit dem APOVWG und dem Inkrafttreten quasi jetzt scharf gestellt. Zweigapotheken auch wiederum genehmigungspflichtig, abgelegene Orte, eingeschränkte Arzneimittelversorgung. Dann kann man eine Erlaubnis kriegen für bis zu 2 Zweigapotheken, sodass man dann Verbünde von letztlich 6, ja, so Apotheken kann man es nicht nennen, aber Standorten haben kann, Hauptapotheke, 3 Filialen, 2 Zweigapotheken. Die Bedingungen sind ja relativ niedrig gehalten. Ja, du musst dann eine Offizin haben und einen Lagerraum, eine Rezeptur nur, wenn du es selber herstellst. Ansonsten kannst du es aber auch beziehen aus dem Verbund und man ist von der Dienstbereitschaft befreit, muss aber irgendwie mindestens 8 Stunden muss man in der Woche da sein in so einer Zweigapotheke.
Müssen Zweigapotheken denn Notdienste machen?
Nein, sie müssen dann welche machen, wenn es da irgendwie eine Apotheke mal gab. Innerhalb der letzten 12 Monate oder so, dann können sie dazu eingeteilt werden. Also bis zu 2 Stunden Notdienst zwischen 9 und 22 Uhr, irgendwie so eine komische Regelung. Guck da bitte nochmal ins Gesetz genau rein, da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest.
Okay, das Gesetz sieht auch eine ganze Reihe an neuen pharmazeutischen Dienstleistungen vor. Welche Aufgaben können Apotheken da bald übernehmen?
Früherkennung, also Prävention ist das große Thema, ja, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes. Dann gibt es diese Kurzintervention bei tabakassoziierten Erkrankungen. Es gibt nochmal Medikationsmanagement bei komplexer Dauermedikation, das ist sicherlich spannend für die Apotheken und auch bei neu verordneter Dauermedikation. Und dann gibt es noch die Injektionstechnik, also Einweisungen für die korrekte Anwendung. Wichtig ist, dass die Durchführung des Ergebnisses dann in der EPA, also in der elektronischen Patientenakte, dokumentiert werden soll und dass es künftig die Möglichkeit gibt, dass Ärzte die auch verorten können, die pharmazeutischen Dienstleistungen, aber das ist keine Voraussetzung. Übrigens eine spannende juristische Debatte, wenn ein Arzt die verordnet, ob die Apotheke dann sozusagen im Kontrahierungszwang ist und die auch erbringen muss, obwohl sie die eigentlich sonst nicht erbringt. Das weiß ich aber noch nicht, wie das geklärt ist. Direktabrechnung der PDL, dann hat man glaube ich schon gesagt, ne, ab 2027 gilt die dann direkt mit den Kassen und nicht mehr über dieses Umlagesystem, über den Topf.
Okay, und ab wann können die neuen PDL erbracht werden?
Ja, da hatte der Herr Dender so einen Zeitstrahl erstellt. Also das tritt in Kraft 2 Monate nach Verkündung, aber dann muss ja auch noch verhandelt werden, die Preise zwischen DRV und Krankenkassen wiederum. Und dann müssen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme geklärt werden. Also man rechnet eher so Februar, März damit, dass es da wirklich losgehen kann mit den neuen PDL.
Apotheken sollen außerdem bald mehr impfen dürfen als nur wie aktuell die Corona- und Grippeimpfung. Wer darf da was wann verimpfen?
Alle Totimpfstoffe, was ja wichtig ist, weil es dann nicht nur Saisongeschäft ist, sondern man quasi das ganzjährig anbieten kann. Keine Lebendimpfstoffe, die sind ausgeschlossen. Wer darf? Auch da gibt es eine Regelung. Die Apothekenleiter und Leiterinnen können das delegieren unter Beaufsichtigung an FIP, also in der Ausbildung an PTA und Pharmazieingenieure. Es gibt aber auch da eine Schulung und es wird noch eine Vergütungsverhandlung geben. Also auch da ist noch ein bisschen Zeit, bis das wirklich läuft. Man muss jetzt erstmal so ein Mustercurriculum erstellt werden, dann müssen die Preise vereinbart werden, die Abrechnung. Dann gibt es noch so ein Curriculum für die anderen Berufsgruppen. Also nicht alles ab sofort, aber ich denke, das geht jetzt auch zeitnah, weil da auch in der BAK, so habe ich das zumindest beim Pharmakon gehört, auch schon sehr viel Vorarbeit geleistet wurde, was das Curriculum angeht.
Neben den Impfungen sollen Apotheken hier auch bald eine ganze Reihe an Tests anbieten können. Was gilt da?
Da ist Arztvorbehalt das Zauberwort. Da gibt es dann nochmal gewisse Einschränkungen, was diesen Arztvorbehalt angeht. Es ist juristisch kompliziert formuliert, aber eigentlich die Apotheken dürfen dann patientennahe Schnelltests durchführen und dürfen die auch bewerben. Da gibt es eine Anpassung im Heilmittelwerbegesetz. Die Apotheken dürfen die anbieten und es ist aber auf Selbstzahlerbasis. Das ist auch wichtig. Ja, das gilt auch ab sofort nach Verkündung des APO-VWG.
Dürfen Apotheken zum Testen auch Blut abnehmen?
Die venöse Blutabnahme meinst du?
Ja, genau.
Ja, die ist ja noch relativ spät ins Gesetz reingekommen, wohl auch auf Initiative einzelner Abgeordneter. Die Apotheken dürfen das zu diagnostischen Zwecken machen. Sie müssen auch dafür ärztlich geschult sein. Das muss Personal der Apotheke sein und man darf das nur bei Personen ab 18 machen. Auch da ist eine Delegation dieser Tätigkeit unter bestimmten Voraussetzungen möglich und erweitert klar das Spektrum, was Apotheken machen können. Ob das nun wirklich alle machen wollen, weil man muss ja auch die räumlichen Bedingungen irgendwie dafür schaffen und muss sich das auch zutrauen, muss es auch wollen. Ne? Ich habe ja da neulich mit dem Andreas Gassen, KBV-Chef, drüber gesprochen, der hat auch gesagt, naja, bei so einer 80-Jährigen irgendwie da die Vene finden, das ist gar nicht so einfach. Also mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall für Apotheken, die sich das zutrauen, die das machen wollen, eine tolle neue Aufgabe.
Im Vorfeld wurde ja auch viel gestritten über die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne Verschreibung. Was müssen Apotheker da beachten?
Was meinst du mit viel gestritten? Also die Apotheker hatten das in ihr Zukunftskonzept geschrieben. Die Politik ist offensichtlich angetan von der Idee, hat es ins Gesetz geschrieben. Es gibt zwei große Stränge dabei. Das eine ist sozusagen die Anschlussversorgung. Bei bekannten Chronikern ganz, ganz eng definierte Grenzen, wann du das machen darfst. Finde ich auch sinnvoll, das in so enge Grenzen zu setzen. Und dann gibt es eben diese Akutversorgung bei unkomplizierten Erkrankungen. Und da sind die Ärzte natürlich sehr alarmiert, weil die sagen, naja, was unkompliziert ist oder kompliziert werden kann, das sollte besser ein Arzt entscheiden. Das sind diese beiden großen Stränge. Da wurden zwei neue Paragraphen für geschaffen, 48a und 48b Arzneimittelgesetz. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Wichtig ist, dass 48a, also diese Chronikerversorgung, gilt ab sofort. Und beim 48b, was diese unkomplizierten, jetzt verwechsel ich es schon selber, Fälle angeht, wird man noch ein Jahr warten müssen, bis das ist, weil auch da das Bundesgesundheitsministerium in Einvernehmen mit dem BfArM, also Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, da erstmal festlegt, für welche Erkrankungen. Da haben die Arzneimittelkommission der Ärzte, die Arzneimittelkommission der Apotheker noch ein Wörtchen mitzureden. Also ob das jetzt ein Riesenkatalog wird an Medikamenten, die du dann ohne Rezept abgeben kannst, da bin ich noch gespannt, sagen wir mal so.
Aber nicht alle sind glücklich darüber. Mit dem KBV-Chef Andreas Gassen hast du beim PZ-Talk Alex Doppelte Dosis hitzig darüber diskutiert.
Naja, dass die Ärzte das natürlich als Eingriff in ihr Feld sehen, das ist klar, das hat man auch in den Stellungnahmen schon gesehen. Ich war vom Dr. Gassen ehrlich gesagt überrascht, dass er beim 48a eigentlich dem positiv gegenüberstand, weil er gesagt hat, solange das ordentlich dokumentiert ist und der Apotheker das sehen kann in der EPA beispielsweise oder sonst wo dokumentiert, klar ist, dass das jetzt ein Chroniker ist, hat er gesagt, naja, dann kann der Apotheker jetzt auch die 48. Packung in Serie davon abgeben. Es ist ja auch so, dass dann die nächste Packung wiederum verordnet sein muss. Das ist immer so einmal und dann wieder zum Arzt. Also ist schon, glaube ich, praxisnah. Und ob die Patienten das viel machen werden, das ist ja auch dann eine Selbstzahlerleistung, wird man auch sehen müssen.
Die wichtigsten Punkte des Gesetzes hattest du jetzt schon erklärt. Was gilt denn noch?
Oh, wie viel Zeit haben wir noch? Es gibt unendlich viele Regelungen. Null-Retax wird ein bisschen entschärft. Wenn es jetzt wirklich so aus blöden formalen Gründen ist, wie fehlende Charge im Abrechnungsdatensatz, dann darf die Kasse zwar das Honorar kürzen, aber muss das Arzneimittel bezahlen, ist, glaube ich, jedem einleuchtend, der sich irgendwie mit diesem Retax-Ding mal befasst hat. Versandhandel ist noch in dieser Mantelverordnung geregelt. Das war ja so ein bisschen tricky, weil ja da Brüssel gegengeschossen hat, auf Druck wirklich dieser Logistiker- und Versenderlobby, muss man sagen. Das war eigentlich mal schärfer geregelt, dass die Logistiker da mit in die Pflicht genommen werden, ist leider rausgeflogen. Jetzt müssen quasi die Versender selbst Transportbedingungen festlegen, an die sich dann die Logistiker wiederum halten sollen. Ich finde es nicht so toll, aber es ist zumindest hoffentlich eine gewisse Verschärfung drin, zumal man auch bei der RX-Abgabe gesagt hat, das bitte nur noch persönlich aushändigen, nicht mit irgendeiner Packstation und schriftlich signieren, dass man das bekommen hat.
Das war jetzt eine ganze Menge, wenn ich mir nicht alles merken konnte. Wo kann ich das nochmal nachlesen?
Natürlich in der Pharmazeutischen Zeitung, Lukas. Danke, dass du fragst.
Wo auch sonst?
Nein, die Kollegin Conny Dölger hat einen super Übersichtsartikel geschrieben, ist in der aktuellen Ausgabe drin, über die ganzen Regelungen und wann was in Kraft tritt und über die sonstigen, ja, die ganzen sonstigen Regelungen haben wir ja auch permanent bei uns auf der Seite, also pharmazeutischezeitung.de geschrieben. Da ist wirklich noch viel, viel drin, was wir jetzt unmöglich alles besprechen können, sonst platzt uns der Podcast hier aus allen Nähten. Vielleicht kann ich noch so ein paar Sachen reinschmeißen. Raumeinheit fand ich noch ganz gut, dass die Apotheken jetzt für pharmazeutische Dienstleistungen, Impfung und Tests, dass das erleichtert wird, dass man da jetzt nicht mehr für alles einen einzelnen Raum braucht quasi, sondern da einfach die Voraussetzung erfüllen muss, dass man das gut erbringen kann, aber dann ist sozusagen die Raumeinheit da ein bisschen aufgehoben, man kann das dann auch woanders machen. Biosimilars, Rabattverträge werden erstmal ausgesetzt, also zumindest die exklusiven Rabattverträge, dass man nur noch einen Partner hat, da hat die Politik gesehen, dass das für den Markt nicht gut ist. Und was ihr jetzt sofort machen könnt, Betäubungsmittel dürfen im Kommissionierautomaten gelagert werden. Wegen chaotischer Lagerung geht man davon aus, dass die da auch nicht zu finden sind von anderen Unbefugten.
Das war eine ganze Menge Infos. Vielen Dank dafür.
Danke, Lukas. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Ciao.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.